Willkommen zum HIGH-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Christoph Käse und mit dabei ist wie immer Sophie Ronschka.
Hi Christoph, guten Morgen.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut und dir?
Mir geht's auch ziemlich gut.
Wir steigen diese Woche mal direkt ein und zwar mit unserer Rubrik Zahl der Woche.
Der HIGH-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Die Zahl der Woche.
10%, das ist diese Woche unsere Zahl, denn auf gerade einmal 10% Weltmarktanteil für Computerchips kommt die Europäische Union, während Asien ganze 75% ausmacht.
Ja, in der Tat. Chinesische Firmen kontrollieren über 70% der weltweiten Produktion seltener Erden und sogar über 90% der Verarbeitung dieser Rohstoffe. China kauft zudem rund um den Globus alle erreichbaren Lithiumvorkommen auf. Dadurch ist die Europäische Union fast vollständig auf Importe angewiesen. Noch eine höhere Zahl, 98% ist der Anteil der seltenen Erdmagneten auf dem EU-Markt aus chinesischer Herstellung. Was sind das? Das sind die seltenen Erden, mit denen Dauermagneten hergestellt werden, ohne die kein Elektromotor und damit auch kein elektrisches Auto möglich ist. Und rund 90% der weltweiten Magnetproduktion kommen aus China.
Das waren jetzt viele alarmierende Zahlen und Fakten, die aber nur verdeutlichen sollen, mit welchem Problem wir uns diese Woche beschäftigen wollen.
Und dies ist unser Thema heute.
Unser Thema diese Woche, die wirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von anderen Industrieländern wie vor allem China und Russland. Man sagt ja immer so schön, das Auto ist das liebste Kind der Deutschen und trotzdem stammen nach einem Bericht der Europäischen Kommission von 2020 ganze 65% der Rohstoffe für Elektromotoren, die in Europa eingeführt werden, aus China.
Unser Gesprächspartner zu dem Thema ist heute Professor Dr. Kurt-Joachim Lauch. Es gibt wenige Experten in Deutschland, die über eine so breit angelegte industrielle Erfahrung verfügen wie Kurt Lauch. Er war im Vorstand bei Faeber, bei Audi, bei Daimler. Er hat gearbeitet für die Boston Consulting Group. Er war Vorsitzender des Wirtschaftsrates der CDU. Er galt lange als Kritiker der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er kennt sich aus in vielen unterschiedlichen Industrien. Außerdem ist er Investor in Technologie- und Internetunternehmen, kennt sich gut aus, investiert als Business Angel und ist in den Gremien mehrerer moderner Technologieunternehmen tätig.
Ihn haben wir diese Woche gefragt, wie abhängig sind wir eigentlich von China? Was bedeutet das genau und was können wir dagegen tun?
Herr Professor Lauch, Deutschland macht sich von China abhängig. Ist diese Aussage richtig?
Diese Aussage ist mehr als richtig. Wir sind seit langem in hohe Abhängigkeit von China geraten. Wir haben damit unseren Wohlstand und unser Wohlbefinden erhöht. Und es gehört zum Geschäftsmodell der Bundesrepublik Deutschland, die Beziehung zu China. Das heißt, wir sind im höchsten Maße abhängig.
In welchen Industrien sind wir ganz besonders abhängig von China?
Besonders abhängig sind wir im Thema Automobil. Mhm. Und wir sind auch abhängig im Thema Umwelt. Und wir steigern unsere Abhängigkeit durch unsere europäische Agenda 2050 noch massiv. Und zwar deshalb.
Also die Agenda 20, ja, sagen Sie bitte, die Agenda 2050 zielt ja darauf ab, dass wir eine moderne europäische Volkswirtschaft werden. Aber Sie sagen, das erhöht die Abhängigkeit von China nochmal.
Ja, also was dazu gehört zur Agenda 2050 ist die CO2-Neutralität. Dazu haben wir von der Kommission und auch in der nationalen Gesetzgebung klar gesagt bekommen, Solarpaneele auf die Dächer, Elektrifizierung des Verkehrs, Windräder. Wir können diese drei Themen ohne materielle Zulieferung aus China gar nicht mehr darstellen. Also in den Solarpanelen hat China einen Weltmarktanteil von 90%, Autobatterien, die Zellen 80% Weltmarktanteil und bei den Windrädern, beim Antrieb der Windräder 60% Weltmarktanteil. Das heißt also, ohne China ist unsere Agenda 2050 in Europa gar nicht umsetzbar.
Was könnten wir denn tun? Wäre es nicht möglich, dass wir eine eigene Industrie auf den Gebieten aufbauen, die Sie gerade genannt haben, sodass wir eben nicht aus China importieren müssen, sondern es selber herstellen können? Wäre das möglich aus Ihrer industriellen Erfahrung?
Ja, natürlich ist es möglich. Dauert mindestens 10 Jahre und wird teurer.
Mhm. Was müsste man machen, um eine solche Industrie zu begründen? Sie waren langjähriger Vorstand bei der Feber, Sie waren lange Vorstand bei Daimler. Sie haben sehr viel industrielle Erfahrung. Wenn man eine Industrie aus dem Boden stampfen möchte, beziehungsweise wiederbeleben möchte, die Solarindustrie war ja mal in Deutschland relativ stark. Was muss man tun?
Also wir müssten einfach, einfach ist hier gar nichts mehr. Wir müssten die Zellfertigung mit Lithium-Ionen-Batterien wieder nach Deutschland holen. Um selbstständig zu werden, brauchen wir dann natürlich auch Lithium aus eigenen Quellen. Also wir könnten das natürlich im Rheingraben machen. Da bin ich mal gespannt, wie die öffentliche Diskussion drüber geht. Es gibt auch Lithium im Osten von Deutschland, kann ausgegraben werden. Aber bis die Fabriken stehen und bis wir die Technologie beherrschen, dauert es mehrere Jahre. Also bis hier eine Fabrik gebaut wird, wissen wir auch, ist mittlerweile in 2 Jahren fast gar nicht mehr möglich. Also sind es 10 Jahre, die Technologie brauchen wir. Das heißt, über die Zeit können wir das wieder schaffen. Aber es ist kein kurzer Prozess. Das heißt, die nächsten 10 Jahre bleibt unsere Abhängigkeit von China in diesen Fragen auf jeden Fall erhalten. Und von der Automobilindustrie, mal ganz abgesehen, natürlich auch. Und wenn Sie genau hingucken, in der Chemieindustrie, der größte Chemiekonzern weltweit, BASF, unser Stolz, zu Recht, baut für 10 Milliarden eine Fabrik, die vergleichbar ist Ludwigshafen in China. Das heißt also, unsere Abhängigkeit steigern wir im Moment eher noch, als statt wir sie abbauen.
Bisher hat Deutschland von der Abhängigkeit zu China profitiert. Sie haben mal in einem Gespräch, das wir geführt hatten, gesagt, das Geschäftsmodell von Deutschland sieht wie folgt aus: billige Energie aus Russland, das Wachstum importieren wir aus China und die Sicherheit, für die sorgen mehr oder weniger preiswert die Amerikaner. Dieses Geschäftsmodell, sagen Sie, ist tot. Das ist erledigt. Gehört der Vergangenheit an.
Ja, es ist nicht nur tot, sondern es kommt auch nie wieder. Wir waren die letzten 60 Jahre, wenn Sie so wollen, in der Welt unheimlich clever unterwegs. Wir haben genau das gemacht, was Sie gerade beschrieben haben. Es ist jetzt zu Ende. Wir müssen uns strategisch völlig neu orientieren. Dazu gibt es viel zu wenig Diskussion in dieser Republik. Und wir haben die Notwendigkeit, ein neues Geschäftsmodell zu machen, denn das alte Geschäftsmodell, wir waren sozusagen wie die Piraten auf den Weltmärkten. Wir konnten frei vorwerken, rechts und links, und überall waren wir willkommen. Und diese Rule-Based Order, so haben wir das dann genannt, die wollen wir erhalten. Die ist aber mittlerweile kaputt.
Und mit Rule-Based Order meinen Sie ja ein Stück weit zwischen den Zeilen wahrscheinlich auch, dass es unser eigenes, auch egoistisches Streben war, genau diese Regelung aufrechtzuerhalten.
Genau.
Das machen die anderen nicht mehr mit.
Das machen die anderen nicht mehr mit. Und wir waren nie bereit, diese Rule-Based Orders außer verbal wirklich zu verteidigen und mit Software und mit militärischen Mitteln notfalls zu stabilisieren.
Jetzt könnte man aber auch ein optimistisches Argument vertreten und sagen, ja, das ist uns ja damals, diese Triade von Zufällen, billige Energie aus Russland, Amerikaner sorgen qua NATO für die Sicherheit und das Wachstum kommt aus China. Das haben wir ja, ist ja nicht vom Himmel gefallen, das haben wir ja auch aufgebaut. Wir haben uns ja in diese Marktkonstellation durch eigene Intelligenz hineinbegeben. Kann es uns nicht gelingen, in den nächsten Jahrzehnten ein neues, anderes, aber neues Geschäftsmodell aufzubauen?
Doch, das muss uns gelingen. Im Interesse der nächsten Generation. Was wir dazu brauchen, ist beispielsweise, wir brauchen mal einen nationalen Sicherheitsrat, der sich wirklich beschäftigt mit unseren strategischen Optionen, die wir haben. Die erste Aufgabe wäre natürlich, dass man mit diesem nationalen Sicherheitsrat eine Strategie entwickelt, wie gehen wir mit China um und möglicherweise uns gemeinsam mit China hinsetzen und das ausbaldobern. Alleine kriegen wir das nicht mehr hin, aber wir brauchen mal ein Instrumentarium, wo wir uns bislang gewehrt haben, einen nationalen Sicherheitsrat überhaupt ins Auge zu fassen.
Also ein nationaler Sicherheitsrat, der tatsächlich eine nationale Sicherheitspolitik mit entsprechenden Dogmen, Leitregeln etc. festlegt, der dann auf Jahrzehnte gefolgt wird.
Ja, und nicht nur militärisch, auch wirtschaftlich, ökonomisch, kulturell, da gehört alles rein.
Lars Klingbeil, der SPD-Vorsitzende, hat vor einigen Tagen im Interview in einer Rede sehr deutlich Abstand genommen von der bisherigen Russlandpolitik der SPD, hat die Russlandpolitik der SPD der Vergangenheit als Fehler bezeichnet, hat gesagt, in Zukunft geht es, Bruch mit dem alten Dogma, nicht mehr darum, Frieden in Europa mit Russland zu erreichen, sondern Frieden in Europa vor Russland zu erreichen. 180 Grad Abkehr von dem, wofür die SPD in der Vergangenheit stand. Hat er damit recht?
Dass wir unsere Russlandpolitik ändern müssen, ist richtig. Aber wir sind nicht in der Lage, Russland von der Landkarte verschwinden zu lassen. Es bleibt unser großer Nachbar in irgendeiner Form. Welche Beziehungen wir mit ihnen haben wollen, ist eine Sache, die wir uns neu überlegen müssen. Einverstanden. Aber ohne Russland, Europa ist nicht ohne Russland denkbar.
Nicht ohne Russland, aber Zitat Lars Klingbeil, eine Sicherheitspolitik, die vor Russland schützt und nicht mit Russland schützt. Großer Unterschied.
Ja, das hatten wir lange gemacht. Ich meine, der Kalte Krieg war ja nichts anderes als ein Schutz vor Russland. Und das haben wir toll bewältigt. Das muss erneuert werden.
Wenn Sie jetzt eine neue nationale Sicherheitsstrategie zu formulieren hätten, angenommen, Sie würden jetzt in eine Kommission berufen werden und würden hier vielleicht sogar vorsitzen und müssten das formulieren. Sie müssten ein neues Geschäftsmodell suchen. Sie wären ein Unternehmensberater für die Entwicklung eines neuen Geschäftsmodells für Deutschland, weil das alte nicht mehr funktioniert. Was würden Sie dann tun?
Ich würde massiv auf Innovation setzen, und zwar in allen Gebieten. Und alle bürokratischen Hindernisse in Frage stellen, vorzugsweise abbauen. Also, die größten Innovationen sind, wie wir alle wissen, mittlerweile gelaufen im Silicon Valley. Das bedeutet aber im Chip-Design. Dort kommen wir weltweit als Wettbewerber de facto nicht mehr vor. Ich kritisiere jetzt nicht Infineon und STMicroelectronics und NXP. Die haben eine tolle Produktentwicklung gemacht, aber sind nicht an der Spitze der Technologie, wenn es um Chips-Design geht, also wenn es um High-Performance-Chips geht. Das müssen wir dringend machen. Das ist ein Riesenaufwand, bis sie das haben. Also eine neue Fabrik mit unter 10 Nanometer kostet zwischen 20 und 30 Milliarden Euro. Also ich sage mal, nur um die Größenordnung mal zu sagen. Das Zweite ist, wir haben uns ja sehr mit viel Stolz Mühe gegeben, die Regulierung im Datenbereich weltweit durchsetzen zu wollen. Das ist mehr ein Hindernis als ein Vorteil. Wir müssen neu überlegen, wie wir mit Daten umgehen. Die Daten sind, wie wir alle wissen, und das ist immer der schöne Spruch gewesen, der Öl der Neuzeit, nur wir lassen sie ja nicht fließen. Die Daten machen keinen Sinn, wenn wir sie nicht fließen lassen. Und das hat auch eine unglaubliche Konsequenz, was unsere Algorithmen angeht. Das heißt, die Artificial Intelligence ist ohne große Datenmengen gar nicht denkbar. Und wenn Sie die großen Datenmengen, den Zugang dazu, auch noch restriktieren, dann können Sie mit Artificial Intelligence auch gar nicht mehr viel erreichen. Obwohl wir gescheite Softwareentwickler haben, die Algorithmen schreiben können. Das ist der eine Punkt. Dann die nächste Revolution, die mit Milliarden Umsätzen und Bewertungen mittlerweile in der Welt voranschreitet, ist natürlich die Gentechnologie, und zwar die grüne wie die rote. Gibt es Milliarden Unternehmen, Milliarden Bewertungen im Silicon Valley. Wir haben uns entschieden, die grüne und rote Gentechnologie mit Auflagen so zu beschweren, dass die Firmen eher das außerhalb Deutschlands machen als in Deutschland, sondern außerhalb Europas als in Deutschland. Also die ganzen Zukunftsinvestitionen, zukunftsorientieren, die müssen wir wieder ernst nehmen und umsetzen lernen. Und das muss ein Sicherheitsapparat oder so eine Kommission einfach leisten. Das wird schwierig, weil die öffentliche Meinung im Moment noch nicht so weit ist. Aber die müssen wir im Grunde auch dahin führen. Das ist eine Führungsaufgabe der Politik. Hinzu kommt, dass wir uns im Moment ja auch in anderen Punkt einfach einkasteln. Schauen Sie mir, wir waren Weltmarktführer in der Nukleartechnologie für friedliche Nutzung der Kernenergie. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, wollen wir nicht mehr. Also Weltmarktführerschaft aufgegeben. Dann waren wir Weltmarktführer im Automobil, im Antriebsstrang, also Motor, Getriebe, Kupplung, Differential. Dann haben wir gesagt, nee, das machen wir jetzt auch nicht mehr. Wir gehen auf eine neue Technologie. Was mich daran erinnert, dass ein chinesischer Manager mir schon vor langer Zeit gesagt hat, pass mal auf, euer Vorsprung in der im Drivetrain habt ihr 125 Jahre Erfahrung. Das kriegen wir gar nicht mehr hin. Aber wir werden eben jetzt einen neuen Antriebsstrang entwickeln. Der geht mit Batterie und dann können wir an euch links überholen.
Das hat ein chinesischer Manager Ihnen gesagt und genauso ist es gekommen.
Genau das so ist es gekommen.
Auf diesem Gebiet ist China mittlerweile führend, ja nicht nur bei Batterien, wie Sie sagten, sondern auch bei Magneten. Die meisten Festmagnete, ohne die ein Motor ja gar nicht funktionieren kann, kommen samt Rohstoffen auch aus China.
So, das heißt, die haben eine strategische Planung hingelegt, die jetzt voll aufgeht und wir sind auch noch drauf reingefallen.
Sie hatten gerade das Thema Technologiefeindlichkeit in Deutschland angesprochen. Ihnen wird ja nachgesagt, dass Sie die Grünen als Partei eigentlich ganz angenehm finden. Sie werfen den Grünen aber vor, Zitat, es sei eine technologiefeindliche Partei. Wie begründen Sie das? Ist das Ihr Eindruck über viele Jahrzehnte, dass die Grünen ein ganz grundsätzliches Problem mit Technologie haben?
Die haben ein grundsätzliches Problem mit Technologie, ist meine feste Überzeugung. Also fangen wir mit der Kernkraft an, die mit Sicherheit unter klimapolitischen Gesichtspunkten einen Nutzen hätte. Wir haben die aktuelle Diskussion, ob 2 oder 3 oder 6 weiterlaufen. Es ist verheerend und die anderen Länder die Technologie haben und beherrschen, bauen neue dazu. Die grüne und rote Gentechnologie haben wir gemacht. Dann sind wir nicht bereit, die Daten fließen zu lassen, das Öl fließen zu lassen. Privatsachen. Dann haben wir natürlich das Problem Gesichtserkennung. Unmöglich Gesichtserkennung. Dabei, ich sage das mal salopp, der preußische Staat, die Deutschen waren die Erfinder der Gesichtserkennung. Weil der deutsche Staat zum ersten Mal verlangt hat, dass die Pässe mit dem Passbild versehen werden. Und unser Staat verlangt bei jedem Pass, bei jedem Personalausweis, bei jedem Führerschein auch Gesichtserkennung. Aber wenn man das Technologie macht, dann sind wir plötzlich dagegen. Also ich sage mal so, diese Verbissenheit, das Neue zu machen und abzulehnen, ist unglaublich schädlich, insbesondere für die nächste Generation. Was wir wieder lernen müssen, ist, jede neue Technologie hat Risiken und Chancen, das wissen wir. Und die Intelligenz, die wir einsetzen müssen, muss dahin kommen, dass wir die Risiken eingrenzen und die Chancen nutzen. Und wir machen es im Moment völlig umgekehrt. Wenn Sie die Regulierung angucken, der EU zu Artificial Intelligence, da steht über 25 Seiten mehr über die Risiken der Artificial Intelligence drin als über den Nutzen. Mhm.
Sie kennen die Grünen nun seit Anbeginn, wahrscheinlich auch Petra Kelly und Gerd Bastian noch, Jürgen Trittin, Rezo Schlau, viele von denen haben Sie über lange Jahre begleitet, beobachtet, natürlich auch im engen Austausch. Viele kommen ja auch aus dem Südwesten Deutschlands und Sie als Manager bei Daimler hatten natürlich auch engen räumlichen Kontakt mit vielen Grünen. Wie begründen Sie diese von Ihnen beschriebene Technologieablehnung, Feindlichkeit vielleicht sogar, kulturell? Woher kommt das bei den Grünen?
Ich kann das letztlich nicht beantworten. Ich weiß nur, oder kann das aus dem Umfeld hier im süddeutschen Raum sehen. Wir haben unheimlich viel Industrie und das hat natürlich auch natürliche Ressourcen verbraucht. Und da war die Industrie wahrscheinlich nicht schnell genug zu erkennen, dass der Ressourcenverbrauch bewertet werden muss und finanziert und ökonomisch bewertet werden muss. Und das ist kein Freigut. Weder Luft noch Wasser sind freie Güter. Die müssen bezahlt werden. Das hat sich zu langsam durchgesetzt. Und ich meine, da sind die Grünen nicht auf die Kostenschiene gegangen, also mit Bewertung der Kosten und Einberechnung in die Produkte, sondern sind einfach in die Ablehnung gegangen. Das ist eine meiner Interpretationen, aber sicherlich nicht die einzige.
Sie sagten das gerade selber, auch die Industrie hätte einen Beitrag zur Diskussion leisten können und auch zur Abwehr dieser Verschärfung der Position. Jetzt hat gerade der Audi-Vorstandschef in einem viel beachteten Interview gesagt, dass es autofreie Tage geben sollte, dass man weniger sein Auto verwenden sollte, weil die gesellschaftlichen Kosten, Umweltkosten zu hoch sind. Ganz neue Töne von einem hochrangigen Automanager. Kommt das zu spät? 10, 20 Jahre? Hätte Daimler das auch früher sagen können?
Also erstens kommt es zu spät und zweitens halte ich es nicht für richtig. Also autofreie Stadt ist für mich nicht vorstellbar, wenn es darum geht, wie werden eigentlich die Läden, die Supermärkte und die Kleidungsläden beliefert? Das geht eigentlich nur mit Transportfahrzeugen. Also autofrei, tut mir leid, geht nicht. Dann brauchen wir natürlich Feuerwehr, wir brauchen Sanitätsfahrzeuge, wir brauchen Polizeifahrzeuge etc. Alles autofrei geht nicht. Also muss man dann schon präzisieren. Und ich sage mal, ein Rollstuhlfahrer kann auch nicht einfach mit dem Rollstuhl über die Straßen fahren.
Aber der SUV mit einer Person an Bord, der eine Tüte Milch einkaufen geht und dafür 5 Kilometer durch die Gegend fährt, der ist vermeidbar.
Eindeutig. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, mit kleineren elektrischen Fahrzeugen in der Stadt zu fahren. Das können wir gerne fordern. Aber dann habe ich eine emissionsfreie Stadt, kleinere Fahrzeuge und eine emissionsfreie Reduziertheit von großem Ausmaß.
Wenn Sie auf Ihre eigene Tätigkeit als Vorstand eines Automobilkonzerns zurückschauen, Stuttgart ein gutes Beispiel, wenn man in Stuttgart vom Flughafen in die Innenstadt fährt, das geht an vielen Tagen gar nicht. Ich habe es schon erlebt, es hat 3 Stunden gedauert vom Flughafen in die Innenstadt. Warum? Wegen der ganzen Autos, die dort stehen. Das heißt, die Stadt baut sich selber zu. Die vielen Autofabriken in Stuttgart führen dazu, dass die Stadt sich sozusagen mit einer Metallmauer einzirkelt und das Durchkommen völlig unmöglich macht. Das System verhindert sich selber. Der Freiheitsanspruch, das Freiheitsversprechen sind nur noch hohl und ausgehöhlt, da sozusagen der Stau der Freiheit immer wieder im Wege steht. Ist eine solche Erkenntnis früher mal zu Ihren Zeiten im Daimler-Vorstand diskutiert worden? War das Thema? Und wenn ja, warum ist es nicht früher artikuliert worden?
Natürlich war das immer Thema. Keiner liebt irgendeinen Stau und vor allem nicht, wenn er 3 Stunden vom Flughafen in die Innenstadt braucht. Das setzt aber voraus, und da sind wir jetzt dran, unter anderem mit Stuttgart 21, eine direkte Zug- und Schnellbahnverbindung und Stadtbahnverbindung zum Flughafen zu machen, um die Menschen mobil zu halten. Und die hören ja dann nicht auf, mobil sein zu wollen. Brauchen Sie, das wird ja jetzt gemacht, einige Radwege auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen wirklich funktionierenden öffentlichen Nahverkehr. Und da sind wir alle noch nicht da, wo wir sein müssen. Und dann können wir auch über die Alternativen machen. Warum sind denn die Leute aufs Auto angewiesen oder meinen, aufs Auto angewiesen zu sein? Weil sie anders noch viel länger brauchen, als wenn sie im Stau stehen.
Professor Lauck, ein Blick auf die Chipindustrie. Marktanteil der europäischen Chipindustrie am Weltmarkt 10%, der Amerikaner ebenfalls nur 10%. 80% des Weltmarktes für Computerchips liegen nicht nur in China, aber in asiatischer Hand. Was kann dagegen getan werden und was sind die wirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen Auswirkungen dieses Ungleichgewichts?
Wir müssen ganz kurz differenzieren. Folgendes. 90% des Weltmarktes sind oberhalb von 10 Nanometer. In diesem 90% Weltmarktanteil können wirklich 3 europäische Hersteller, Infineon, STMicron und NXP, wirklich gut mitspielen. Das, wo wir wirklich die Technologie verloren haben, ist unter 10 Nanometer. Und das sind die High-Performance-Chips, also die Hochleistungs-Chips mit geringerer Latenz, schnellerer Geschwindigkeit, besserer Verarbeitungsgeschwindigkeit und gleichzeitig deutlich geringerer Energieverbrauch. Und das ist wichtig. Und hier hat allein Taiwan 92% Weltmarktanteil. Die anderen 8% liegen bei Samsung in Südkorea. Da spielt weder Amerika noch Europa eine Rolle in diesem Bereich der High-Performance-Chips. Und das müssen wir aufholen. Das dauert aber lange, weil wir die Infrastruktur dazu nicht haben. Also schlicht, wir haben die letzten Jahre gepennt, wie die Amerikaner auch. Das hat aber auch geschäftspolitische Gründe, da gehe ich im Moment nicht drauf ein. Ist aber eine faszinierende Geschichte, wie TSMC, also Taiwan Semiconductor Manufacturing, dieses Geschäftsmodell entwickelt hat. Jetzt sind wir aber in einer Welt, in der Artificial Intelligence und Cloud Computing eine große Rolle spielt. Und dazu brauchen Sie letztlich die High-Performance-Chips unter 10 Nanometer. Und die sind ausschließlich unter, wenn Sie so wollen, unter amerikanischer Kontrolle. Also die Software wird weitgehend in Amerika entwickelt und die Fertigung liegt in Taiwan. Das heißt, ohne die amerikanischen Software- und Chip-Entwickler wird Taiwan nicht produzieren können. Und diesen Kanal hat jetzt Biden gestoppt. Er richtet sich nicht auf die 90% Weltmarktanteil, sondern vorwiegend auf die High-Performance unter 10 Nanometer.
Und damit meinen Sie das Verbot Bidens des Exports einer solchen Technologie nach China. Das ist das, was er jetzt kürzlich per Order verboten hat.
Und ich gebe Ihnen mal ein schönes Beispiel. Das betrifft vorwiegend Nvidia und Intel, also aber auch AMD, also die großen Chip-Designer. Nicht Hersteller, Chip-Designer, die das haben. Denn ich gebe Ihnen mal ein schönes Beispiel. Die Chinesen haben ja dieses High-Velocity-Vehicle, also eine Überschall-Cruise-Missile, fünffache Schallgeschwindigkeit entwickelt. Die Russen haben sie schon lange, die Amerikaner haben die Entwicklung angefangen, aber nicht weiterverfolgt. Und die Chinesen haben jetzt eine neue Technik entwickelt für dieses Hypersonic-Vehicle, Attack-Vehicle. Und dazu brauchen Sie Nvidia-Chips. Sonst können Sie das gar nicht entwickeln. Die können es auch nicht zum Laufen bringen. Das heißt also, die Amerikaner liefern Technologie, damit die Chinesen militärische Ausrüstung entwickeln können gegen Amerika. Das macht ja keinen Sinn. Insofern hat er natürlich schon recht, wenn er jetzt ganz konsequent auf die Sanktionen der chinesischen Tech-Industrie geht, die Sachen in Amerika kaufen konnten, mit denen sie anschließend Amerika geschadet haben.
Abschließende Frage, rückblickend auf die vielen Jahrzehnte Berufserfahrungen, die Sie haben, aber auch auf die Erfahrungen, die Sie als Bürger eines Staates haben. Sind Sie auf die Zukunft gerichtet, eher optimistisch oder pessimistisch? Wie ist Ihre Geisteshaltung, was die nächsten Jahre und Jahrzehnte angeht?
Immer optimistisch. Also das, was mir, aber die nächste Generation hat eine große Aufgabe. Schauen Sie mal, worin ist eigentlich der Aufstieg Europas den letzten 500 Jahre begründet gewesen? Letztlich durch Gutenberg, also Buchdruck, weil damit die Informationen frei verfügbar und verteilt werden konnten. Das hat zu Innovationen geführt, zu Kreativität geführt. Und was machen wir heute mit dem Datenschutz? Wir machen genau das Gegenteil. Das heißt also, wenn wir das nicht umdrehen, wird die Innovation und die Kreativität nicht gefördert von unserer nächsten Generation. Deshalb ist es für mich ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt, wieder optimistisch zu sein, diese Hürden, die wir uns geistig selber aufgebaut haben, abzubauen. Insofern bin ich überzeugt, dass wenn wir weiterkommen wollen, unseren Wohlstand halten wollen, unser neues Geschäftsmodell in der Bundesrepublik umsetzen wollen, definieren und umsetzen wollen, bin ich optimistisch. Wir können das machen. Gescheit genug sind wir.
Gescheit genug sind wir. Ein gutes Schlusswort. Professor Laug, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Danke fürs Mitmachen.
Okay, danke.
Wiederhören.
Tschüss.
Danke an Professor Dr. Laug. Das waren sehr interessante Einblicke und ich bin gespannt, was es für Feedback gibt, weil es sich ja doch um sehr kontroverse Themen handelt. Wir haben ja eben auch etwas zum Thema Chips und zur Chipindustrie gehört. Und Anfang Oktober hat der US-Präsident Joe Biden klare Sanktionen gegen China und die Chipindustrie Chinas verhängt. Es gibt künftig weitreichende Exportbeschränkungen und der Zugang zu bestimmten Halbleiterchips wird verwehrt, die mit US-Maschinen weltweit produziert werden. Und zudem sollen auch die US-Staatsangehörigen die Entwicklung und Produktion in chinesischen Halbleiterwerken nicht mehr unterstützen. Und verstößt man dagegen, dann kann es so weit gehen, dass einem die US-Staatsangehörigkeit entzogen wird.
Das sind massive Eingriffe in den Freihandel, aber auch in die persönliche Freiheit. Und das kann nur gerechtfertigt werden durch eine Bedrohung der USA, zumindest aus amerikanischer Sicht. Für China könnten diese Sanktionen massive Folgen haben, besonders für die Wirtschaft. Schließlich werden die Chips, um die es hier geht, mittlerweile für nahezu jedes technische Produkt benötigt. Die chinesische Regierung hat das Vorgehen der USA deswegen scharf kritisiert. So sagte die Außenamtssprecherin Mao Ning, Zitat, China lehnt es entschieden ab, dass die USA nationale Sicherheitskonzepte und Exportkontrollen missbrauchen, um chinesische Unternehmen zu blockieren. Zitat Ende. Es sei falsch, sagt Peking, willkürlich, so das Zitat, aus politischen Gründen Beschränkungen zu erlassen und damit industrielle Lieferketten zu untergraben. Das ist der Vorwurf in Richtung der USA aus China. Das Vorgehen Washingtons würde die sowieso schon anfällige Weltwirtschaft noch weiter schwächen. Parallel, also zusätzlich zu den Sanktionen gegen China, möchten die USA ihre Chipindustrie, ihre eigene, weiter ausbauen. Das Unternehmen Micron kündigte Anfang Oktober eine historische Investition an. Es geht um 100 Milliarden Dollar und für dieses Geld soll eine Megafabrik in Central New York gebaut werden.
Wir hören mal, was Präsident Biden zu dieser Investition sagt.
We're joined today by the CEO of Micron to celebrate their commitment to invest $100 billion over the next 20 years. Here in America. To build factories that make semiconductors. Those small little computer chips that power everything in our everyday lives, from our smartphones to our automobiles to washing machines, hospital equipment, you name it. It's the largest American investment of its kind ever, ever, ever in our history. Thank you very much, Paul. They're going to build factories the size of, this is not hyperbole, the size of 40 football fields, big enough to fit the Carrier Dome four times inside it and still have space left over. And we're going to, this is amazing. What's that going to happen here? You guys have no idea yet. It's going to run, and it's going to run entirely on renewable energy. 9,000 jobs from PhDs and engineers. HVAC technicians, machine operators with an average salary of $100,000 a year and tens of thousands more jobs across the supply chain. 20 unions working together to fill jobs for technicians, construction workers, electricians, operating engineers. And by the way, it's the largest investment in American history that's also governed by a project labor agreement.
Auch ziemlich brisant war die letzten Wochen der Streit um die Beteiligung der chinesischen Staatsreederei COSCO am Containerterminal Tollerort. Sprich, ob China eine Hafenbeteiligung in Hamburg erhalten soll.
NDR und WDR haben in diesem Zusammenhang ein politisch brisantes Detail enthüllt, nämlich, dass das Kanzleramt, dem ja Olaf Scholz als Bundeskanzler vorsteht, die geplante Beteiligung gegen das Votum von sage und schreibe 6 Fachministerien sowie der EU-Kommission durchsetzen wollte und ja auch durchgesetzt hat. Die Beteiligung steht in der Kritik, da, so die Kritiker, eine zu große Abhängigkeit von China entstehe.
Da die Ministerien das Verbot gegen das Kanzleramt nicht durchsetzen konnten, beschloss das Kabinett jetzt eine geringere Beteiligung als ursprünglich geplant. Marco Buschmann von der FDP sagte hierzu vorab:
Meine persönliche Ansicht ist, dass wir die Fehler, die wir in der Beziehung zu Russland gemacht haben, also uns sehr abhängig zu machen, dass wir die nicht im Verhältnis zu China wiederholen dürfen. Und deshalb ist meine generelle Überzeugung, dass China und auch die chinesische Regierung keine Kontrolle über kritische Infrastruktur in Deutschland bekommen sollte.
Dem stimmt auch Omid Nuripur zu, der Vorsitzende der Grünen. Hören wir, was er zu sagen hat.
Es gibt eine einhellige Bewertung der Fachministerien, dass diese Beteiligung von einem chinesischen Unternehmen, was im Zweifelsfall vom Staat dann geführt werden würde, schwierig ist für unsere Souveränität und Unabhängigkeit, und alle in der Bundesregierung sind angehalten, diese Souveränität zu verteidigen.
Was die Gefahren einer Beteiligung Chinas wären, fasst Miku Huotari, Direktor des China-Instituts Merzes, zusammen.
Zum einen haben wir Risiken mit Blick auf mögliche Spionage, Datenabflüsse. Viel wichtiger scheint mir, und das zeigt der Fall ja jetzt schon, die Möglichkeit der politischen Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse in der Regierung.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Wir sind also besonders abhängig von China, wenn es um das Thema Automobil geht und das Thema Rohstoffe, aber auch ums Thema Umwelt. Wir dürfen nicht dieselben Fehler machen, die wir im Zusammenhang mit Russland gemacht haben, sondern wir sollten aus unseren Fehlern lernen. Und dazu gehört auch, dass wir einsehen müssen, dass das Geschäftsmodell, wir holen uns billige Energie aus Russland und Wachstum importieren wir aus China, das funktioniert nicht mehr. Wir brauchen also ein neues Geschäftsmodell.
Und das hat Kurt Lauck in dem Interview wirklich prägnant ausgedrückt, fand ich. Das heißt, unser Geschäftsmodell bestand in der Vergangenheit daraus, dass wir billige Energie aus Russland importieren, dass wir das Wachstum aus China importieren und unsere Sicherheit für wenig Geld in Richtung USA exportieren, beziehungsweise die USA unsere Sicherheit übernehmen lassen. Dieses Geschäftsmodell, sagt Kurt Lauck, und damit hat er wahrscheinlich recht, ist ein für alle Mal passé. Die Antwort: Wir sollten, auch das haben wir besprochen, auf Innovation setzen, und zwar auf allen Gebieten und mit möglichst wenig bürokratischen Hindernissen. Wir sollten sie alle, die bürokratischen Hindernisse, in Frage stellen. Die größten Innovationen der vergangenen 10, 20 Jahre, das wissen wir, kommen vor allen Dingen aus dem Silicon Valley. Dabei kann es nicht bleiben. Wir werden uns in einem neuen Geschäftsmodell nur dann zurechtfinden, wenn Deutschland, wenn Europa Kernzentren von Innovation, von Umsetzung, aber auch von Monetarisierung von Innovation werden. Damit sind wir am Ende der Folge dieser Woche. Viele von Ihnen und von euch hatten gestern ja frei. Es war der Reformationstag, also der 31. Oktober.
Ganz genau, in vielen Bundesländern ist Feiertag. Hier in Berlin läuft aber alles ganz normal. Also wir sind wie immer für euch im Studio.
Genau. Feierst du eigentlich Halloween? Hast du einen Kürbis ausgeschnitten?
Nein, dieses Jahr nicht. Und du?
Vorher nein, auch nicht. Die Kinder im Urlaub und sind verreist. Ich muss arbeiten, deswegen bin ich hier. Deswegen keine Halloween-Kürbisse ausgeschnitten. Aber Halloween fällt auf denselben Tag wie der Reformationstag. Auch da immer wieder jahrelange Diskussionen darüber, was soll man jetzt feiern am 31. Oktober? Halloween oder Reformation?
Ich habe in der Vergangenheit aber schon viele Halloween-Partys gefeiert. Und du?
Ich habe auch Halloween-Partys gefeiert, aber als evangelischer Mensch bin ich natürlich auch dem Reformationstag zugeneigt. Übrigens, ganz interessant, heute Morgen im Radio gehört, schätz mal, die Zahl kommt aus dem Deutschlandfunk, wie viele Menschen leben, die in direkter Linie von Martin Luther und seiner Frau abstammen?
500 vielleicht?
Es sind 5000, ich habe mich auch gewundert.
Das
erstaunlich viele Menschen.
Ja, das hätte ich nicht gedacht.
Die sagen können, wir stammen ab von Martin Luther. Ist ja auch was, oder?
Das stimmt. Dann wünschen wir allen, die gestern frei hatten oder eben nicht, einen schönen Start in die Woche und bis nächstes Mal.
Und ein gruseliges Halloween gehabt zu haben. Herzliche Grüße und bis kommende Woche.
Bis dann, ciao.
Bis dann, tschüss.
Das war der HiPodcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, Immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens. Jetzt habt ihr Lust darauf bekommen, bei Hai zu arbeiten? Da seid ihr in bester Gesellschaft. Ruft uns an oder schreibt uns. Wissen, Kompetenz, Leidenschaft, unternehmerisches Denken und arbeiten wollen unter wunderbaren Menschen, das suchen wir. Mehr dazu findet ihr auf unserer Karriereseite unter hai.co/career.